letzten Mal war es König Ahas, mal wieder einer der gottlosen Könige. Der hat es am Ende sogar so weit gebracht, dass er Gottesdienstverbot erteilt hat. Also natürlich nicht ganz Gottesdienstverbot. Die Leute durften Gottesdienste feiern, bloß nicht im Tempel. Also er hat den Tempel geschlossen, weil er gesagt hat, die Götter der Aramäer, die können uns mehr helfen als unser eigener Gott. Und darum war dann der Tempel zu, die Leute konnten keinen Gottesdienst mehr feiern. Für wie lang, das ist jetzt nicht ganz klar, zumindest mir nicht. Vielleicht gibt es da noch, es gibt ja wahrscheinlich außerbiblische Hinweise darauf, aber da habe ich jetzt nicht alles durchforstet. Und jetzt sind wir in 2. Chronik 29. Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Sacharias. Und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Also ich habe ja schon mal mit den Namen zwei Abende gemacht. Ich finde es jetzt hier gerade nochmal interessant, dass der Großvater mütterlicherseits von Hiskia Sacharia hieß. Wir hatten schon zweimal Sacharia jetzt in der Chronik an wichtigen Stellen, nämlich einmal war es bei König Joasch. Sein Onkel war der Hohepriester Jojada, also Erkenntnis des Herrn, kann man soweit übersetzen. Und als der gestorben ist, kam dann dessen Sohn Sacharia und hat gesagt, bleib bitte dran. Also Jojada, Erkenntnis des Herrn, und quasi die Erkenntnis des Herrn ist gestorben und Joasch hat sich den anderen Leuten angebiedert. Und dann kommt Sacharia an und sagt, komm doch bitte, mach wieder mit. Lass es doch ordentlich werden. Also, bleib dran. Hat Joasch nicht gemacht und das hat ihm am Ende seinen Platz in den Gräbern der Könige gekostet. Später kam Usia. Und bei Usia gab es den Propheten Sacharia. Und Usia, der kam auch auf als Nachfolger eines gottlosen Königs. Zumindest einigermaßen gottlos. Er hatte Sacharia, den Propheten, und auf ihn hat er gehört. Also Sacharia, erinnere, Gott gedenkt oder der Herr gedenkt oder auch gedenke des Herrn. Denk dran, was Gott dir getan hat. Psalm 103, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Vergessen bedeutet in der Bibel, ich könnte vielleicht sogar noch dran denken, aber ich handle nicht entsprechend. Und gedenken, erinnern heißt, ich denke dran und ich handle entsprechend. Genau, und Usia hatte eben den Kontakt zum Propheten Sacharia und war ein guter König. Und jetzt haben wir Hiskia, der ein Enkel Sacharias ist. Das muss gar nicht der Prophet wieder gewesen sein, aber auf alle Fälle wieder ein Sacharia, der im Spiel ist. Und das wieder, nachdem ein gottloser König dran war. Das finde ich halt jetzt gerade so interessant dabei. Ein gottloser König hat regiert und dann kommt Hiskia, der mit einem Sacharia in Verbindung steht und er gedenkt wieder dessen, was Gott gemacht hat. Und darum heißt es, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, wie sein Vater David. Das steht nicht bei allen Königen da. Selbst bei den Königen, die Gutes tun, steht manchmal trotzdem, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, aber nicht wie sein Vater David. Das ist auch nochmal interessant. David ist hier der Maßstab. David war nicht perfekt. Aber es gibt eines, das schon bevor wir David kennenlernen, über David gesagt wird, in 1. Samuel 13, ein König nach dem Herzen Gottes. Das ist das Wichtige dabei. Und Paulus nimmt das übrigens später in Apostelgeschichte, jetzt bin ich nicht ganz sicher, ich meine Kapitel 13, das müsste ich nochmal nachgucken, auf 13 oder 14 auf alle Fälle. Und sagt, okay, David war schon ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber noch nicht perfekt. Und jetzt kommt der Sohn Davids, Jesus Christus. Der ist wirklich ein Mann nach dem Herzen Gottes, denn er ist perfekt und sündlos. Was heißt das, ein Mann nach dem Herzen Gottes? Eben nicht partout perfekt sein, aber sich nach Gott auszustrecken. Da habe ich heute Morgen eine Predigt gehört, auf dem Weg zur Arbeit. Das ist ja das Praktische, wenn man so einen mobilen Fernsprecher dabei hat, der auch Internetverbindung hat. Dann kann man sich noch Predigten anhören. Und diese Predigt hieß dann, What is your until? Also was ist dein bis? Weil wir haben immer so Punkte, okay, bis zu dem Zeitpunkt, bis das passiert, also oder wenn das passiert, dann bin ich glücklich. Und dann hat er David als Beispiel genommen und der hatte ja das Volk wieder zusammenführen müssen aus Nord und Süd nach den 7 Jahren Bürgerkrieg. Und David hält eine ganz kurze Rede und sagt, ich werde nicht ruhen, bis. Und dieses bis ist tatsächlich nicht, bis richtig Frieden herrscht zwischen Nord und Süden, sondern er sagt, bis die Lade des Herrn in Jerusalem ist. David ging es zuerst darum, dass Gott einen Platz hat beim Volk. Unter Saul, witzigerweise auch schon unter Salomo, hat sich das Volk nicht drum geschert. Und darum sagt David, jetzt kommt zuallererst die Bundeslade nach Jerusalem. Und dadurch hat Gott Einheit geschenkt. Dadurch, dass David Gott Ehre geben wollte. Und das merkt man bei Hiskia auch, wie sein Vater David. Und das zeigt sich jetzt hier auch direkt. Vers 3 heißt es, und er tat auf die Türen am Hause des Herrn im ersten Monat des ersten Jahres seiner Herrschaft und besserte sie aus. Der erste Tag des ersten Monats, der erste Monat, das ist vom biblischen Jahr her, bei den Juden, das ist der Monat Aviv oder nach heutiger Benennung der Monat Nisan. Das ist der Monat, in dem Israel ausgezogen ist aus Ägypten. Das ist der Monat, in dem sie das Passahfest feiern. Und genau in dem Monat fängt er an. Und zwar am ersten Tag. Also, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine, bei den Königen Judas wird das alte Jahr, also wenn der Vater jetzt, was weiß ich, im September gestorben ist, das ist noch das Jahr des Vaters. Und das erste Jahr des Sohnes, der dann anfängt zu regieren, ist tatsächlich erst ab dem Tag. Also er ist schon Regent und so, aber jetzt fängt seine Herrschaft richtig an. Und an dem Tag, irgendwo im März, April, sagt Hiskia, jetzt werden die Tore des Tempels wieder geöffnet. Mein Vater hat Gottesdienst verboten, wir fangen wieder an. Und nicht nur das, es wird dann halt auch aller Götzendienst rausgeschmissen. Und er ließ die Priester und Leviten kommen und versammelte sie auf dem Platz im Osten. Und sprach zu ihnen, hört mir zu, ihr Leviten, heiligt euch, dass ihr weihet das Haus des Herrn, des Gottes eurer Väter, und tut heraus den Unrat aus dem Heiligtum. Denn unsere Väter haben sich versündigt und getan, was dem Herrn, unserem Gott, missfiel. Und haben ihn verlassen und haben ihr Angesicht von der Wohnung des Herrn abgewandt und ihr den Rücken zugekehrt. Sie haben sogar die Türen an der Vorhalle zugeschlossen und die Lampen ausgelöscht und kein Räucherwerk geräuchert und dem Gott Israels kein Brandopfer im Heiligtum dargebracht. Also, vorher war es noch nie so schlimm wie unter Ahas. Da war wirklich, also die Tempeltüren waren zu, es wurden keine Schaubrote mehr aufgefüllt, es gab kein Räucheropfer. Die Räucheropfer stehen für Gebete. Also das ist so eine ganz große Mischung aus allen möglichen, zum Beispiel Weihrauch. Also Weihrauch erwähne ich deswegen, weil er halt an anderen prominenten Stellen nochmal wieder vorkommt. Weihrauch spricht vom Gebet. Wie diese Gewürzmischung auf den Flammen des Räucheraltars aufgeht und der Rauch aufsteigt, direkt vor Gott, so steigen unsere Gebete auf. Und so riechen die Gebete auch gut. Also zumindest, wenn die Gebete auf dem Räucheraltar dargebracht sind. Und der Räucheraltar ist auch ein Bild für Jesus. Da gehe ich jetzt nicht viel weiter drauf ein. Bloß halt, dass wie unsere Gebete für Gott wohlgefällig sind, wenn sie im Namen Jesu sind. Das heißt, in seiner Autorität und in Übereinstimmung mit seiner Natur. Und dann können wir alles beten, was wir wollen. Und dann, auch wo die Lampen sind verlöscht, das heißt, der Leuchter im Tempel, der wurde wiederhergestellt. Also beziehungsweise nicht wiederhergestellt, da haben sie neues Öl reingetan. Es hat ein bisschen gebraucht, aber sie haben es gemacht. Wir haben ja gerade das Chanukka-Fest bei den Juden. Chanukka ist auch eine Neueinweihung des Tempels gewesen, allerdings schon zwischen Altem und Neuen Testament. Damals hat ein fremder König den Tempel zugemacht, hat noch eine Götterstatue von Jupiter aufgestellt mit seinen eigenen Gesichtszügen, also Jupiter oder Zeus, gleicher Gott. Als die Juden dann endlich den Tempel wieder hatten, haben sie gesagt, jetzt müssen wir den Tempel wieder einweihen. Das aramäische Wort davor heißt Chanukka. Und sie hatten nur Öl für einen Tag und haben gesagt, naja, aber bis 8 Tage braucht das Öl, dass es ordentlich ist. Was machen wir? Warten wir jetzt 7 Tage und fangen dann am 7. Tag an? Oder brennen wir jetzt einmal und pausieren dann halt 6 Tage? Oder also 7 Tage. Und sie haben gesagt, nee, wir nutzen jetzt das, was wir haben. Auch wenn wir nicht genug haben. Und machen das. Und dann geht halt die Geschichte so, dass sie das Öl eingefüllt haben und es angefangen haben lassen zu brennen. Und das Öl hat die 8 Tage gereicht, bis das neue Öl fertig geheiligt war. Und deswegen ist das Chanukka-Fest 8 Tage lang. Man hat 8 Kerzen, die angezündet werden, plus eine extra, von der man aus anzündet. Und dieses Fest kommt sogar in der Bibel vor. Jesus ist nämlich in Johannes 10, zumindest im späteren Teil, auf dem Chanukka-Fest. Ich glaube, Vers 22, da heißt es dann, es war das Fest der Tempelweihe. Das ist das Fest. Das macht Hiskia hier gewissermaßen auch. Und dann eben auch noch dieses, sie haben die Türen verschlossen. Bin mir gerade nicht sicher, wie es vor dem babylonischen Exil war. Zu Jesu Zeiten war es so, man hat die Türen des Tempels aufgemacht, wenn die Opfer dargebracht wurden. Und das Räucheropfer, also das Räucheropfer drinnen und das Brandopfer draußen, das ja auch von Jesus spricht, für Sündenvergebung und noch alles mögliche andere, dass das Volk bei beidem zusehen konnte. Nee, Entschuldigung. Nee, da habe ich mich jetzt gerade geirrt. Entschuldigung. Nee, jetzt habe ich was durcheinander gebracht. Tut mir leid. Nee, die Türen waren zu, aber als Jesus gestorben ist, gibt es die Legende, dass die Türen aufgegangen sind. Und zwar vom Tempel und auch vom Vorhof, sodass jeder, der draußen stand, hat, mitunter sogar bis ins Allerheiligste reingucken konnte. Weil ja der Vorhang auch zerrissen war. Das war's. Entschuldigung. Aber die Türen waren zu. Es konnte niemand in den Vorhof, um Opfer darzubringen. Keine Sündenvergebung also. Kein Priester durfte in den Tempel gehen, das heißt auch kein Gebet. Zumindest nicht in dem Sinn, also die Leute konnten ja irgendwie beten, aber war anders. Es war gewissermaßen kein Gebet in Autorität. Und da, wo wir halt auch nicht in der Autorität Jesu kommen, als Einzelner geht es ja im Namen Jesu, zu zweit oder zu dritt reicht ja schon in seinem Namen, wenn wir das nicht machen, hat unser Gebet keine Autorität. Vers 8 sind wir jetzt. Daher ist der Zorn des Herrn über Juda und Jerusalem gekommen und hat sie dahin gegeben zum Entsetzen und zum Erschrecken, dass man sie verspottet, wie ihr mit euren Augen seht. Das ist das Interessante. Die Gemeinde wird dann zum Spott, wenn sie sich nicht an Gott hält. Wir haben eigentlich eher das Gefühl, wir werden verspottet, wenn wir uns zu sehr an Gott halten. Es gibt auch dann Spott, tatsächlich. Aber Gott stattet uns dann mit besonderer Ehre aus, wenn wir uns an ihn halten und sagen, nee, ich bleib dabei, ich bleib beim Namen Jesu, ich bleib bei seinem Opfer, ich bleib bei seinem Tisch, ich bleib beim Gebet im Namen Jesu. Und dann erhalten wir eine neue Ehre bei den Leuten. Wenn wir das nicht machen, dann ernten wir erst richtig Spott. Weil dann nämlich der Feind uns auslachen kann, guck mal, Gottes Volk ist sich zu schade, damit zu halten. Ist sich zu schade, an Jesus zu bleiben. Und dann hat er leichtes Spiel mit uns. Denn siehe, um dessen Willen sind unsere Väter durchs Schwert gefallen und unsere Söhne, Töchter und Frauen weggeführt. Also es sind Verluste entstanden, die nicht hätten sein müssen. Nun habe ich im Sinn, einen Bund zu schließen mit dem Herrn, dem Gott Israels, dass sein Zorn und Grimm sich von uns wende. Nun, meine Söhne, seid nicht lässig, denn euch hat der Herr erwählt, dass ihr zum Dienst vor ihm stehen sollt und dass ihr seine Diener seid und ihm Opfer bringt. Hiskia, der König, will einen Bund schließen. Hiskia ist ja ein Bild für Jesus. Was hat Jesus getan? Er hat sich selber als den Tempel hingegeben und hat uns als neuen Tempel in die Welt gebracht. Und diesen Bund hat er geschlossen und hat dann gesagt, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird, solches tut zu meinem Gedächtnis, und das ist mein Blut, das für euch vergossen wird, oder in anderer Übersetzung, das ist das Blut des neuen Bundes, das für euch vergossen wird. Jesus selber hat diesen Bund geschlossen. Und sagt dann, also Hiskia sagt hier zu den Leviten und Priestern, meine Söhne, die sind ja nicht echt seine Söhne, aber er hat hier die väterliche Aufgabe. Wir sind geistlich gewissermaßen Jesu Söhne. In Jesaja 53, dem großen Kapitel über den Gottesknecht, heißt nämlich tatsächlich, wenn er sein Leben als Sündopfer hingegeben hat, als Trankopfer ausgeschüttet hat, wird er Nachkommen die Fülle haben. Also wir sind tatsächlich seine Söhne, auch wenn wir es nicht, also auch wenn wir eigentlich Söhne des Vaters sind, aber das sind so unterschiedliche Ebenen dabei, die sich von unserer menschlichen Logik her widersprechen, aber sie sind zum Glück trotzdem da. Und dann eben dieses seid nicht lässig. Also das heißt nicht, dass man mal nicht lässig hinsitzen darf. Aber es heißt, seid nicht nachlässig da drin. Kümmert euch darum, dass das Haus Gottes ordentlich funktioniert. Und wie funktioniert das Haus? Indem wir das Wort Gottes austeilen, gerade im Blick auf Jesus. Und dass wir zeigen, was sein Opfer für unseren Alltag bedeutet. Dass er unser Vorbild ist, dass er aber auch unser Opfer ist, dort, wo wir versagen. Dass er unser Leben ist, dass er unsere Hoffnung ist, also was er eben alles ist. Dass wir das auf unseren Alltag übertragen. Und je nachdem, die Leviten hatten ja andere Aufgaben als die Priester. Die Leviten zum Beispiel jetzt mittlerweile Gesang. Das bedeutet, Gottes Lob in die Welt hinausbringen. Und die Priester kümmern sich darum, Gott vor den Menschen zu vertreten und die Menschen vor Gott. Und das gehört alles zu unseren Aufgaben als Gemeinde. Da machten sich auf die Leviten Mahat, der Sohn Amasais, und Joel, der Sohn Asarias, aus den Söhnen Kehat. Aus den Söhnen Merari aber Kish, der Sohn Abdis, und Asaria, der Sohn Jechalelis. Und aus den Söhnen Gershon, Joach, der Sohn Simas, und Eden, der Sohn Joachs. Aus den Söhnen Elizaphan, Shimri und Jeiel. Aus den Söhnen Asaf, Zecharia und Matanja. Aus den Söhnen Heman, Jeriel und Shimi. Aus den Söhnen Jedutun, Shemaja und Useel. Ich könnte ja an der Stelle auch wieder richtig in die Tiefe gehen und auf die Namen eingehen, das lasse ich heute. Bloß an der Stelle könnte man auch eine ganze Predigt machen, nur aus der Bedeutung der Namen. Sie versammelten ihre Brüder und heiligten sich und gingen hinein, um das Haus des Herrn zu reinigen, wie der König nach dem Wort des Herrn geboten hatte. Reinigen heißt nicht einfach bloß, was hier unter der Woche passiert, dass die Leute mal durchfegen. Reinigen bedeutet tatsächlich alles, was nicht ins Haus Gottes hineingehört, auch an Götzendingen, muss raus. Die Priester aber gingen ins Innere des Hauses des Herrn, um es zu reinigen, und taten alles Unreine, das im Tempel des Herrn gefunden wurde, auf den Vorhof am Hause des Herrn. Und die Leviten nahmen es und trugen es hinaus an den Bach Kidron. Der Bach Kidron ist auch nochmal sehr interessant. Der Bach Kidron trennt den Tempelberg vom Ölberg. Direkt hinter dem Kidron ist der Garten Gethsemane. Über diesen Bach ging Jesus rüber. Heißt es sogar im Johannesevangelium, am Anfang der Johannespassion, Jesus ging mit seinen Jüngern über den Bach Kidron. Da war ein Garten, da rein ging Jesus und seine Jünger. Dieser Bach Kidron ist der Ort, an dem das Blut der Lämmer hineingespült wurde. Das heißt, Jesus ist da über einen blutigen Bach rübergegangen. Und wenn sie das alles dort in den Bach Kidron tun, soll das auch nochmal zeigen, die Unreinheit wird weggewaschen. Was wir in uns an Unreinheit finden, und jeder findet etwas, wenn er nur wirklich im Auftrag Jesu guckt, das bringen wir erstmal raus und dann bringen wir es runter an den Bach Kidron, dort wo das Blut unseres Passahlamms auch geflossen ist. Und dann fließt es weg. Fließt letztlich in den Jordan und vor dort ins Tote Meer. Und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern. Mit der Weihe aber fingen sie am ersten Tage des ersten Monats an. Und am achten Tage des Monats gingen sie in die Vorhalle des Herrn und weihten das Haus des Herrn 8 Tage lang. Und am 16. Tage des ersten Monats vollendeten sie das Werk. Da ist es ein Problem. Eigentlich hätte am 14. das Passahlamm geschlachtet werden sollen. Geht aber nicht. Je nachdem, wie viel ich rede, kommen wir auch dazu, dass es diesmal eine Ausnahmeregelung gibt. Aber eine biblische Ausnahmeregelung. Aber sie sind jetzt halt 2 Tage über das Ding rüber. Und sie gingen hin zum König Hiskia und sprachen: Wir haben gereinigt das ganze Haus des Herrn, den Brandopferaltar und all seine Geräte, den Tisch der Schaubrote und all seine Geräte. Und alle Geräte, die der König Achas, als er König war, hat wegwerfen lassen, als er sich versündigte, die haben wir wieder aufgestellt und geweiht. Siehe, sie sind vor dem Altar des Herrn. 8 Tage hat das eine gebraucht, nochmal 8 Tage das andere. 8 ist die Zahl des Neuanfangs. Weil der erste Neuanfang war schon der 8. Tag der Schöpfung. Und so ist dann halt die 8. Und Jesus zog am 1. Tag der Woche ein nach Jerusalem. Und dann am 8. Tag drauf ist er auferstanden, weil er das neue Leben begonnen hat. Also 8, die Zahl des Neuanfangs. Hier doppelt sogar. Um wirklich zu zeigen, das Volk fängt ganz neu an. Stellt alles wieder her, was noch hergestellt werden muss. Also, alles, was für den Schaubrottisch wichtig ist. Dass die Brote halt wieder ordentlich da liegen können. Die Räucherpfannen für den Bräucheraltar. Alles, was für den Brandopferaltar wichtig ist. Was an Scheren und sowas für den goldenen Leuchter da ist. Alles ist wieder hergestellt. So, dass jetzt der Dienst wieder anfangen kann. All den Dingen, die dort mit zu tun haben. Für das, was die Leviten tun müssen und das, was die Priester tun müssen. Da machte sich der König Hiskia früh auf. Dieses Wort früh aufmachen ist im Hebräischen verwandt mit dem Wort Schulter. Also wahrscheinlich, weil man früh halt dann zum Beispiel sein Joch schultert. Aber ich finde es sehr interessant. Früh am Morgen schultert er sich sozusagen, nimmt jetzt seine Aufgabe auf sich. Er macht sich ans Werk. Und das eben wirklich früh am Morgen. Er hätte ja auch ausschlafen können. Also ich meine, er hätte natürlich am Abend vorher schon anfangen können. Das ist natürlich, man könnte das ja natürlich jetzt noch reichen. Also warum hat er es nicht gemacht? Nein, an diesem Tag, früh am Morgen. Übrigens, am 16. Tag kamen die Leute zu ihm und haben gesagt, alles ist vollbracht. Gehen wir nochmal zu Jesus. Am 14. Tag des ersten Monats wurde das Passahlamm geschlachtet. Jesus hat das Passahlamm mit seinen Jüngern gegessen. Was ist am 15. Tag passiert? Jesus, unser Passahlamm, ging ans Kreuz. Am 16. Tag des ersten Monats war alles vollbracht. Alles war wiederhergestellt. Das war der Sabbat, der Ruhetag. Der zweite Tag in der Schöpfung, an dem Gott geruht hat. Und dann kommt der 17. Tag. Der Ostersonntag. Und an dem Tag macht sich früh der König auf und fängt an mit all dem Zeugs. Übrigens, der erste Tag der Woche ist der Tag, an dem man im Judentum den Psalm 24 betet, wo es eben heißt, macht die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Mache die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehren einziehe. Wer ist der König der Ehren? Es ist der Herr, Zebaoth. Er ist der König der Ehren. An diesem ersten Tag der Woche, beziehungsweise da bei Jesus, ist hier nicht ganz klar, aber am 17. Tag, der Tag, an dem Jahrhunderte später Jesus auferstanden ist, an dem Tag macht sich Hiskia früh auf. Das sind so die kleinen Details, die man sich mal auf der Zunge zergehen lassen darf. Also, wie genau Gott das geplant hat. Also, wenn man das halt so liest, das kann kein Zufall sein. So, also, da machte sich Hiskia früh auf und versammelte die Obersten der Stadt und ging hinauf zum Hause des Herrn. Und sie brachten herzu 7 junge Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer und 7 Ziegenböcke zum Sündopfer für das Königreich, für das Heiligtum und für Juda. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Und was die Tiere bedeuten, könnte ich auch noch, da könnte man über das Hebräische auch noch mehr drauf eingehen, lasse ich jetzt. Nur wieder so ein, quasi ein Fasskurs aufmachen, guckt mal rein. Für die Leute, die es interessiert, dann kann man es wieder zumachen. Da schlachteten sie die Rinder und die Priester nahmen das Blut und sprengten es an den Altar. Das ist bei der Einweihung der Stiftshütte passiert. Besprengen mit Blut bedeutet, jetzt gehört es Gott. Jetzt ist es bedeckt mit dem Blut des Opfertiers. Das steht nicht mehr für sich da, sondern ist bedeckt mit seinem Opfer. Und das passiert auch mit uns. Wir sind bedeckt mit Jesu Blut. Eigentlich widerlich, wenn man sich das vom Äußeren her denkt. Aber es macht uns rein. Jetzt sind wir für den Dienst Gottes richtig drin. Und sie brachten die Böcke zum Sündopfer vor den König. Und die Gemeinde legte ihre Hände auf sie. Hände auflegen ist nicht einfach so groß wie beim Segen, wie man das gern macht. Das heißt richtig aufstützen. Ich übertrage in diesem Fall meine Schuld auf das Opfertier. Also ich mache mich eins mit dem Tier. Das ist der Grund, warum übrigens Paulus an Timotheus schreibt, lege niemandem zu schnell die Hände auf. Weil das Hände auflegen auch bedeutet, ich mache mich eins mit dieser Person. Sie legen die Hände auf, um damit auch ihre Schuld auf das Opfertier zu legen. Und die Priester schlachteten sie und taten ihr Blut zur Entsühnung an den Altar, um Sühne zu schaffen für ganz Israel, denn der König hatte befohlen, Brandopfer und Sündopfer darzubringen für ganz Israel. Und er stellte die Leviten auf im Hause des Herrn mit Zimbeln, Psaltern und Harfen, wie es David befohlen hatte. Und Gad, der Seher des Königs, und der Prophet Nathan, denn es war des Herrn Gebot und durch seine Propheten. Und so standen die Leviten mit den Saitenspielern Davids und die Priester mit den Trompeten. Und Hiskia gebot, das Brandopfer auf dem Altar darzubringen. Und um die Zeit, da das Brandopfer anfing, begann auch der Gesang für den Herrn und die Trompeten und dazu mancherlei Saiten spielte Davids, des Königs von Israel. Jetzt beginnt der Wiederaufbruch. Man holt Altes hervor. Manchmal denken wir, wenn ein Neuaufbruch stattfindet, dass wir alles neu brauchen. Also, es ist tatsächlich nicht nur in dieser Gemeinde, es ist allgemein in vielen Gemeinden, neue Lieder brauchen wir. Und das Interessante ist, hier werden tatsächlich gerade die alten Lieder rausgeholt. Und wir könnten natürlich sagen, selbst das, was wir als alte Lieder bezeichnen, ist immer noch neu im Vergleich zu den Psalmen. Sollen wir jetzt sagen, wie halt manche Strömungen in der Kirche, dann, ja, nee, wir nehmen nur die Psalmen. Das muss auch nicht sein. Es darf neue Musik geben. Aber tatsächlich in diesem Fall, es wird das Alte wieder hervorgeholt, weil man sich bewusst gemacht hat, da sind Schätze drin, die wir verloren haben. Und es wird nicht gesagt, ja, was gefällt denn den Leuten, das nennt man Seeker Sensitive, also wegen der Alliteration SS hat man das genommen, also Seeker, Sucher, Sensitive, ja, Sensitiv, Sucher, Sensitiv, also man guckt, was wollen denn die Leute? Nicht unbedingt drauf, was Gott will. Hier wird tatsächlich das, was David geschrieben hat, weil der ein Mann nach Gottes Herzen war. Und die ganze Gemeinde betete an und der Gesang erscholl und die Trompeten ertönten. Das alles währte so lange, bis das Brandopfer vollendet war. Und es musste jedes einzelne Tier neu geschlachtet werden, ausgeweidet, auf den Altar und verbrannt werden. Moment, wie viel waren es? Ich muss gerade selber nochmal gucken. Also, 7 Stiere, 7 Widder, 7 Lämmer, 7 Ziegenböcke. Also 28 Tiere. Vielleicht hat, während das eine gebrannt hat, wurde das andere vielleicht schon geschlachtet und ausgenommen. Aber trotzdem. Ich glaube, bis so ein Stier verbrannt ist, dauert es. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber, und das ist das Krasse nochmal. Der Lobpreis ist, solange das Opfer da ist. Darum soll es im Lobpreis eigentlich gehen, um das Opfer. Nicht darum, dass es mir gut geht in meinem Herzen. Also, das ist ein positiver Nebeneffekt. Aber letztlich darum, dass wir Jesu Opfer groß machen. Es darf im Lobpreis dann auch mal ein Lied geben, wo es zum Beispiel einfach bloß gewissermaßen einfach ums Wohlfühlen geht oder wo man tatsächlich auch die Natur mal betrachten kann. Geh aus, mein Herz ist ja an den ersten Strophen erstmal nur Natur. Aber im Großen und Ganzen soll es halt um Jesus und sein Opfer gehen. Dann ist es wirklich ein Lobpreis. Und so lang währt dann der Lobpreis. Als nun das Brandopfer verrichtet war, beugten der König und alle, die sich bei ihm befanden, die Knie und beteten an. Der König Hiskia samt den Oberen gebot den Leviten, den Herrn zu loben, mit den Liedern Davids und des Sehers Asaf. Und sie lobten mit Freuden und neigten sich und beteten an. Das ist nämlich ihre Aufgabe. Und das Interessante ist, hier auch nochmal, sie neigten sich und beteten an. Das, man kann es sogar mit den vielen Lieder, also das, die Haltung, die man vor einem König hatte, man hat sich komplett mit der Stirn auch vor dem König niedergeworfen. Totale Unterwürfigkeit. Wäre interessant, ob wir das auch mal machen wollten in unserer Gemeinde. Natürlich kann man sagen, ja, die vielen alten Leute, sollen sie das und so weiter. Aber es vielleicht mal auszuprobieren. Das ist jetzt nur eine Schnapsidee. Aber vor allem die Haltung ist dabei erstmal wichtig. Ich komme hierher, um Gott zu dienen. Und wenn er mir dann ein Wort mitgibt, das mir eigentlich gar nicht passt, und ich trotzdem sage, ja, es ist dein Wort, ich mache es, auch wenn es mir nicht gefällt, dann wird Gott das ehren. Und Hiskia hob an und sprach, nun habt ihr für den Herrn eure Hände gefüllt, tretet herzu und bringt die Schlachtopfer und Lobopfer zum Hause des Herrn. Und die Gemeinde brachte herzu Schlachtopfer und Lobopfer. Brachte dazu jeder, der willigen Herzens war, Brandopfer. Also, nachdem zuerst der König alles bezahlt hat, auch nochmal ein Bild für das, was Gott getan hat bei uns, dann darf jeder selber Opfer bringen. Das ist so die grobe Einteilung des Römerbriefs. Kapitel 1 bis 11, Jesu Opfer und was es für uns bedeutet. Und dann ab Kapitel 12, jetzt seid ihr selber das Opfer. Und zwar nicht ein Opfer mit dem, oh, mir geht's so schlecht, ich bin ein Opfer der Umstände, sondern ich bin ein williges Opfer. Ich bringe mich komplett Gott dar. Aus fröhlichem Herzen. Das passiert jetzt hier. Nachdem das Opfer geschehen ist, nachdem das Volk sich daran erinnert hat, beziehungsweise nachdem dem Volk gezeigt wurde, eure Sünden sind vergeben, wir haben Gott die Ehre gegeben. Jetzt dürft ihr eure Opfer bringen. Die Schlachtopfer könnten auch die Friedens- oder Dankopfer gewesen sein, dass jetzt das Volk mit Gott Tischgemeinschaft hat. Und mein liebster Aspekt aktuell beim Abendmahl ist diese Tischgemeinschaft, weil wenn ich mit jemandem Tischgemeinschaft habe, dann sind wir beide verpflichtet, füreinander einzustehen. Wie genial ist es, dass Gott sich dadurch verpflichtet, sich für mich einzustehen. Er ist tatsächlich vertraglich dazu gebunden. Das finde ich so genial. Also, manchmal mögen wir das gar nicht so mit Rechtskategorien und so weiter. Aber in dem Punkt kann man wirklich so richtig auch noch auf sein Recht pochen. Wir sind auf der einen Seite ja so, ja nee, wir sind ja Sünder, wir dürfen vor Gott nichts erwarten. Stimmt auch auf der einen Seite. Sind auch diejenigen, denen vergeben worden ist, die mit Gott am Tisch sitzen und der deswegen verpflichtet ist, alles, was er versprochen hat, uns auch zu erfüllen. Das finde ich so geil. Wenn uns das bloß mehr bewusst wäre. Das muss man halt den Leuten, also man muss es den Leuten noch mehr erzählen, die Leute müssen es auch noch mehr aufnehmen und wir müssen es auch mehr praktizieren. Denn je öfter wir an den Tisch gehen und uns daran erinnern, desto mehr lernen wir das auch. Also, das Abendmahl hat so viele Aspekte, aber gerade dieser Aspekt, Gott ist für dich gestorben, kämpft für dich und so weiter. Es waren aber der geweihten Tiere 600 Rinder und 3000 Schafe, also 9000 Tiere insgesamt. Und vor allem mehr Rinder als Schafe. Rinder sind größer als Schafe. Auch nochmal wieder zu. Aber die Priester waren zu wenig, um allen Brandopfern die Haut abziehen zu können. Darum halfen ihnen ihre Brüder, die Leviten, bis die Arbeit verrichtet war. Und bis sich die Priester geheiligt hatten, denn die Leviten waren williger gewesen, als die Priester sich zu heiligen. Findet man oft auch bei Erweckungsbewegungen. Dass sie in dem Fall gewissermaßen Priester, also die Pfarrer oder Pastoren, sich nicht so darauf vorbereitet haben wie die anderen. Und dann steigen Leute, die eigentlich erstmal nicht diese Aufgabe haben, in den Dienst hinein, aber sie bleiben nicht immer dort. Die Leviten hätten ja sagen können, so, jetzt haben wir es gemacht, jetzt bleiben wir auch dabei. Nee, es war eine Notfallsituation und sobald genug von den anderen da waren, haben sie gesagt, jetzt treten wir wieder zurück. Das hindert oft auch geistliche Bewegungen, dass sie weiter vorankommen. Wenn die Leute, die zur Not erstmal mit dazugekommen sind, wenn die dann sagen, nee, ich bleib jetzt dran. Jetzt habe ich diesen Job. Man sagt, ja, aber ich habe dich eigentlich für was anderes berufen. Es war gut, dass du da geholfen hast, jetzt tritt wieder zurück. Und wenn unser Stolz zu groß ist, dann machen wir das kaputt wieder. Haben die hier zum Glück nicht gemacht. Auch waren es viele Brandopfer mit dem Fett der Dankopfer und mit den Trankopfern zu den Brandopfern. So wurde der Dienst am Hause des Herrn geordnet. Und Hiskia freute sich samt allem Volk über das, was Gott dem Volk bereitet hatte. Denn es war unvermutet schnell gekommen. Das ist jetzt auch nochmal, also dieses letzte ist vor allem richtig schön, es war unvermutet schnell gekommen. Wenn Gott uns eine Verheißung gibt, sind wir oft so, dass wir es erstmal sofort haben wollen. Aber meistens ist es so, es dauert. Es dauert und dauert und dauert. Und weil es sich oft so lang hinzieht, sind wir irgendwann so, dass wir schon eher davon ausgehen, das dauert jetzt noch länger. Aber wenn wir das tun, was die Leute hier gemacht haben, wenn wir die Sünde, so gut es uns möglich ist, rausschaffen, wenn wir sie an den Kidron bringen und wegwaschen lassen mit dem Blut des Passahlamms, wenn wir uns wieder auf Jesu Opfer berufen, das das vollkommene Opfer sind, und wenn wir uns selbst Gott ganz hingeben, kriegen wir auf einmal mit, es ist unvermutet schnell gekommen. Ja, ich gehe nicht mehr auf das mit dem Passafest ein, das sage ich gleich nochmal ganz kurz, was ich am Anfang angedeutet habe, aber ansonsten lasse ich es. Darum gehe ich jetzt nochmal. Lukas 18 beginnt mit dem Gleichnis von der bittenden Witwe. Geht ja so los, Jesus erzählte seinen Jüngern ein Gleichnis mit dem Ziel, dass sie alle Zeit beten und nicht nachlassen sollen. Und dann beschreibt er eben erstmal den Richter, der sich nicht um Gott und die Menschen schert, ein ungerechter Richter, der halt anscheinend auch gern die Hand aufgehalten hat. Und auf der anderen Seite die Witwe. Die Witwe, die mittellos ist. Sie hat keinen Mann, der für sie einsteht. Sie hat kein Geld. Sie hat anscheinend auch keine Kinder. Und ihr Vater ist auch nicht mehr für sie da. Also, weil sie hat, genau. Also, sie hat niemanden mehr. Und diese Witwe kommt eben immer und immer und immer wieder an bei dem Richter. Und er sagt sich irgendwann: Wenn ich mich auch nicht vor Gott und den Menschen scheue, will ich doch endlich dieser Frau Recht schaffen. Gewissermaßen, weil sie mir keine Ruhe lässt. Und er sagt sogar noch, sonst kommt sie und schlägt mir ins Gesicht. Dieses ins Gesicht schlagen ist wahrscheinlich sogar mit der Rückhand. Und ist eine totale Entehrung. Dieser Richter, der sich nicht um Gott schert und nicht um Menschen, der sieht trotzdem auf seine eigene Ehre aus. Und dann sagt Jesus, hört, was der ungerechte Richter sagt. Und dann kommt dieser schöne Vers eben, oder Doppelvers, sollte nicht auch Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und jetzt gibt es zwei Übersetzungsmöglichkeiten. Bei Luther heißt es, Moment, ich muss den Vers nochmal zitieren. Sollte nicht auch Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen? Und sollte er es auch lang bei ihnen hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Also, das ist die eine Variante. Also, da ist schon die Frage, wird Gott das überhaupt lang hinziehen? Das ist nämlich eine Möglichkeit, dass man es übersetzen kann. Wenn du wirklich drauf und dran bist und sagst, ich bin bereit, für immer da dran zu bleiben, dann wird es auch nicht lang dauern. Wenigstens im Vergleich. Und das andere ist, man kann es auch übersetzen, und sollte er es auch bei ihnen lange hinziehen, also selbst wenn Gott es lange hinzieht, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Und dieses in Kürze kann man auch übersetzen mit, er wird ihnen schnell Recht schaffen. Es muss im Hintergrund noch manchmal einiges passieren. Auch wenn jemand halt vor Gericht geht, hat seinen Anwalt dabei und der schaltet sich mit ein. Und der Richter muss halt erst nochmal den Fall durcharbeiten. Das dauert ein bisschen hinter den Kulissen. Wenn dann aber der Richter rauskommt und den Urteilsspruch spricht, dann geht es schnell. Gibt die beiden Varianten. Entweder, dass es sofort schnell geht, dass es wirklich schon mal unverhofft schnell, oder es hat sich vielleicht lang gezogen, aber sobald es losgeht, dann geht es zack auf zack auf zack auf zack auf zack. Unvermutet schnell. Beides ist möglich. Und gerade wenn sich Sachen lang hinziehen, sollten wir nicht denken, dass es dann halt auch sich lang hinzieht, bis es sich alles erfüllt hat. Nein, wenn es dann wirklich soweit ist, wie es hier bei Ahas war, es hat lang gedauert, bis Hiskia dann dran kam und den Tempel gemacht hat, aber dann schnell. Gott gibt seinen Segen dafür. Jetzt deute ich einmal noch ganz kurz an, jetzt hier in Kapitel 30, wo wir nächstes Mal dann eben dazu kommen, sagt Hiskia, wir feiern das Passahfest jetzt nicht im ersten Monat am 14. Tag, sondern im zweiten Monat am 14. Tag. Weil im ersten Monat konnten wir nicht, der Tempel war noch nicht geweiht. Darum machen wir es jetzt im zweiten Monat. Und das ist etwas, das Mose tatsächlich erlaubt hat. Das ist irgendwo in 4. Mose. Ich bin mir gerade nicht mehr mit dem Kapitel sicher. Ich glaube Kapitel 15, aber das müsste ich nachlesen. Gibt es nämlich ein paar Leute, die sagen, Entschuldigung, wir sind unrein geworden an Toten und können deswegen das Passafest nicht feiern. Das ist ja ungerecht. Und dann sagt Gott, gut, ihr dürft das Passafest genau einen Monat später feiern. Wenn ihr das aber nicht macht, Pech. Genau, also das schon mal als Vorspann fürs nächste Mal, das reicht für heute. Weil wenn ich jetzt in Kapitel 30 gehe, gehe ich wieder zu tief. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns zeigst, wie du auch in unserem Leben wieder alles herstellen willst. Wie dein Opfer und deine Auferstehung damit hineinwirken. Wie es alles zusammenspielt, dass wir unser Leben, dass wir unsere Unordnung, unsere Götzendienste bei dir abgeben und es wegwaschen lassen im Bach Kidron. Wie dein Blut, beziehungsweise das Blut der Passahlämmer dort hineingewaschen wurde. Und dass du unverhofft schnell, unvermutet schnell hilfst und unsere Situation mitunter heute noch änderst. Darauf wollen wir vertrauen und dir danken.